Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Das erste frühlingshafte Wochenende in der Corona-Krise liegt nun hinter uns und wir fragen, wie geht es nun weiter? Halten die Kontaktsperren, was sie versprechen, und vor allem halten sich die Menschen daran? Wir berichten gleich. Die britische Queen zeigt sich sehr besorgt um ihre Landsleute. Außergewöhnlich genug wandte sie sich heute Abend an ihr Volk. Erntehelfer dürfen jetzt doch ins Land kommen, wenn auch unter verschärften Bedingungen. Und in der Türkei ist die Musikerin Helin Böllig nach einem tödlichen Hungerstreik beigesetzt worden. War das ein Wetter heute? Fast überall blauer Himmel, Sonne, Wärme. So kurz vor Ostern und am Beginn der Osterferien wäre das der ideale Auftakt in eine schöne, unbeschwerte Frühlingszeit im Urlaub, am Wasser, im Ferienhaus. Aber in diesem Jahr fühlt sich das alles ganz anders an. Wir sind im Corona-Modus. Die physische Isolierung ist angesagt. Abstand ist das Gebot der Stunde. Wo mehr als zwei zusammenstehen, herrscht Übertragungsgefahr. Also heißt es, die Sonne genießen, aber richtig. Denn, so berichtet nun Volker Findhammer, die Gefahr ist noch nicht vorüber.
Die Infektionszahlen steigen weiter an, wenn auch langsamer, aber für Kanzleramtsminister Helge Braun ist der Höhepunkt der Ausbreitung der Infektion noch nicht erreicht. Die Aufgabe der Bundesregierung bleibe weiterhin, sich und die Bevölkerung auf den schwierigsten Teil dieser Krise vorzubereiten, sagte Braun gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und auch mit schnellen Lockerungen dürfe nicht wirklich zu rechnen sein. Um das Gesundheitswesen nicht zu überfordern, müssten die Verdopplungszeiten bei deutlich über 10 Tagen liegen. Wahrscheinlich sogar eher 12 oder 14 Tage, betonte Braun. Unterdessen rückt die Debatte über die Folgeschäden für die Wirtschaft an diesem Sonntag in den Vordergrund und die Frage nach den angemessenen Gegenmitteln. Nach dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte hat jetzt auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez erneut mehr Solidarität der EU-Partner eingefordert und gegenüber FAZ Online seine Forderung nach einer Vergemeinschaftung von Schulden bekräftigt. Nach der Pandemie sei ein neuer Marshallplan für den Wiederaufbau notwendig. Europa müsse solidarisch handeln und brauche mittelfristig einen neuen Mechanismus zur Vergemeinschaftung von Schulden. Von einem neuen Marshallplan für Europa spricht auch die Präsidentin der EU-Kommission in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag. Ursula von der Leyen verbindet damit aber die Werbung für einen höheren EU-Haushalt, gegen dessen Aufstockung sich Deutschland und einige andere Nordländer bislang gewehrt hatten. Und gemeinsame Schulden der EU-Partner erwähnt sie mit keinem Wort. Für einen Marshallplan sprechen sich auch die beiden früheren deutschen Außenminister Joschka Fischer und Sigmar Gabriel aus. Allerdings besonders zur Unterstützung von Spanien und Italien, um ein Auseinanderbrechen Europas zu verhindern. Europa brauche jetzt gemeinsame Hilfen in der Krise und ein gemeinsames Wiederaufbauprogramm nach der Krise, schreiben Fischer und Gabriel in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Das von Olaf Scholz geführte Bundesfinanzministerium bekräftigte am Wochenende, es gehe bei der gemeinsamen europäischen Antwort auf die Corona-Krise vor allem um 3 Dinge. Milliardenkredite der Europäischen Investitionsbank, günstige Staatskredite des Europäischen Stabilitätsmechanismus und Vorschläge für eine Arbeitslosenrückversicherung durch die EU-Kommission. Auch die CDU-Bundestagsfraktion plädiert für diesen Dreiklang und lehnt Corona-Bonds ausdrücklich ab. Allein SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hält derartige Bonds längerfristig für erstrebenswert. In Gesprächen mit italienischen und spanischen Zeitungen warb Norbert Walter-Borjans um Zustimmung für den ESM, sofern der ohne die verpönten Auflagen genutzt werden könne. Darüber hinaus sollte man das Ziel einer Finanzierung über Corona-Bonds nicht aufgeben. Der Bundesverband der deutschen Industrie rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung zwischen 3 und 6% und geht dafür von einer Unterbrechung der Produktion von maximal 6 Wochen aus. Das entspräche dem Rückgang infolge der Finanzkrise im Jahr 2009, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang der Welt am Sonntag. Und damit wäre eine kräftige Rezession kaum zu vermeiden. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert angesichts dieser Entwicklung in der Bild am Sonntag ein riesiges, vitales Konjunkturprogramm und flächendeckende Steuersenkungen. Und außerdem müsse der Soli schneller und für alle abgeschafft werden, sagte der CSU-Chef.
Volker Findhammer. In Deutschland gilt ein Kontaktverbot. Schulen, Restaurants, Kitas sind geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. Draußen nur noch zu zweit, wir kennen das. Unsere Landeskorrespondentin Vivien Leuer hat sich heute kundig gemacht, ob sich die Menschen in Deutschland an diese Kontaktverbote gehalten haben. Meine Kollegin Marina Schweitzer hat sie danach gefragt.
Ja, größtenteils haben sie das tatsächlich. Also Polizei und Ordnungsämter haben in allen Bundesländern kontrolliert, zum Teil mit Hilfe von Hubschraubern oder Drohnenbildern. Sie haben dann entsprechend auch Polizisten zu Fuß dorthin geschickt, wenn sie Menschenansammlungen gesehen haben. So zum Beispiel in Düsseldorf, da gibt es eine Treppe, die zum Rhein hinunterführt von der Altstadt. Und da saßen zu viele Menschen drauf, die zwar versucht haben, Abstand zu halten, aber weil es dann so voll war, es doch nicht geschafft haben. Insofern, da wurde dann diese Ansammlung aufgelöst. Niemand durfte mehr auf die Treppe rauf. Im Vorfeld sind ja auch einige Bereiche gesperrt worden, Ausflugsziele in den Bundesländern, so dass heute die Ordnungsämter sagen, sie sind ja vielen verständnisvollen Menschen begegnet. Und auch an Nord- und Ostsee hat man gemerkt, wo sonst jetzt bei so einem Wetter sich wirklich viele, viele Menschen tummeln würden, war es heute sehr leer.
Jetzt beginnen ja in vielen Bundesländern ab morgen die Osterferien, allerdings natürlich ohne Urlaub, den einige sicherlich geplant hatten. Wie wollen denn die Bundesländer verhindern, dass die freie Zeit nicht doch für Ausflüge genutzt wird?
Also es gibt einige Bundesländer, die haben tatsächlich Einreiseverbote für Touristen erlassen. Darunter sind auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Da dürfen Touristen gar nicht hinein. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen auch diejenigen nicht einreisen, die dort einen Zweitwohnsitz, also zum Beispiel eine Ferienwohnung an der Ostsee haben. Das wird auch stark kontrolliert. Allein in den letzten Wochen hat Mecklenburg-Vorpommern gesagt, haben sie 1000 Autos wieder zurückgeschickt, die fälschlicherweise dann doch in Richtung Ostsee unterwegs waren. Ja, vielerorts sind dann auch zum Teil aus einzelnen Kommunen solche Erlasse bekannt. Da gab es auch schon Gerichtsurteile, die das zum Teil bestätigt haben. Also, dass kleine Gemeinden wirklich auch Zweitwohnungsbesitzer wieder zurückschicken dürfen in die dann meist großen Städte, weil solch kleine Gemeinden dann auch Angst haben, dass Corona dadurch eingeschleppt wird. Also, es wird in den nächsten Wochen weiter stark kontrolliert und nur auf diesem Wege ist es wahrscheinlich möglich, bei so einem Wetter das dann auch.
Also man darf noch nicht einmal teilweise in die eigene Ferienwohnung. Gibt es denn schon Hinweise, wann die Bundesländer Maßnahmen zurückfahren könnten oder ob nach den Osterferien die Schule wieder weitergeht?
So, aus Berlin haben wir ja heute gehört, die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen, die liegt noch vor uns. Aber die Bundesländer denken tatsächlich drüber nach, wie wir jetzt schon rauskommen können aus den Maßnahmen. Es gibt in vielen Bundesländern entsprechende Expertenräte, die sind mit Ethikern, Soziologen besetzt, auch mit Wirtschaftswissenschaftlern. Und da wird geschaut, welche Bereiche können zuerst gelockert werden. Und da werden die Schulen immer genannt. Allerdings gehen tatsächlich viele Gesprächspartner, mit denen ich auch in den letzten Tagen in der letzten Woche gesprochen habe, davon aus, dass die Schule noch nicht direkt nach den Osterferien, also am 20. April wieder losgeht. Vielleicht dürfen die Abiturienten zurück, vielleicht einzelne Jahrgänge, aber dass eine Schule, die, wenn wir jetzt an weiterführende Schulen denken, manchmal bis zu 1000 Schüler hat, dann schon wieder komplett öffnet, davon wird nicht ausgegangen. Und dann wird sich zeigen, dass es möglicherweise auch regional unterschiedliche Exit-Strategien gibt.
Unsere Landeskorrespondentin Vivien Leuer im Gespräch mit Marina Schweitzer. Queen Elisabeth II. Von Großbritannien und Nordirland gehört mit ihren 93 Jahren zur Risikogruppe, bei der das Coronavirus eher gesundheitliche Schäden anrichten kann als bei jüngeren Menschen. Und deshalb gilt auch für sie, nicht das Haus verlassen, wenn es geht. Und arbeiten kann die Queen ja auch im Homeoffice. Und das hat sie heute gezeigt, und zwar mit einem außerordentlichen Schritt. Sie hat sich per Fernsehen an die Bevölkerung gewandt. Und das macht sie sonst nur an Weihnachten und bei ganz besonderen Anlässen. Es ist erst das vierte Mal in ihrer 68 Jahre währenden Amtszeit, dass sie das getan hat. Aus London berichtet Friedbert Meurer.
Punkt 20 Uhr britischer Zeit. Die Queen spricht zu ihrem Volk und zu 16 weiteren Commonwealth-Staaten, in denen sie das Staatsoberhaupt ist. Die erste Kameraperspektive zeigt Schloss Windsor. Dann erscheint die Queen, sie sitzt neben ihrem Schreibtisch. Die Farbe ihres Kostüms ist grün. Sie wolle Hoffnung wecken in einer immer schwerer werdenden Zeit.
A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some.
Das Leben in unserem Land wurde unterbrochen. Einige trauern um Angehörige, viele leiden unter finanziellen Schwierigkeiten. Unser allertägliches Leben hat sich enorm verändert. Königin Elisabeth dankte in ihrer 5-minütigen Ansprache zunächst allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenhäusern. Dazu wurden Aufnahmen aus NHS-Hospitälern gezeigt, unter anderem aus dem großen Feldlazarett, zu dem das Excel Center in Ost-London umgebaut wurde. Der Dank galt auch allen anderen, die die Supermärkte belieferten oder schlicht der Anweisung der britischen Regierung folgten und zu Hause blieben.
I hope in the years to come. Everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge.
Ich hoffe, dass wir alle in späteren Jahren auf uns stolz sein werden. Unsere Nachwelt soll sagen, dass unsere Generation so stark war wie frühere. Selbstdisziplin, Entschlossenheit, verbunden mit feinem Humor und ein Gemeinschaftsgefühl sollen die Eigenschaften sein, die immer noch dieses Land prägen.
And a fellow feeling still characterize this country.
Königin Elisabeth ging dann auf ihre persönlichen Erfahrungen aus ihrer eigenen Kindheit ein. Im Alter von 14 Jahren hielt sie mit ihrer Schwester Margaret eine Fernsehansprache im Kriegsjahr 1940.
We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes.
Wir haben von hier aus in Windsor zu allen Kindern gesprochen, die evakuiert wurden. Heute empfinden wieder viele ein schmerzhaftes Gefühl der Trennung von Familie und Angehörigen. Aber es wird wieder bessere Zeiten geben. Wir werden wieder mit unseren Freunden und der Familie zusammen sein. Wir werden uns wiedersehen.
We will be with our families again. We will meet again.
We'll Meet Again ist der Titel des berühmtesten Liedes überhaupt, das in Großbritannien im Zweiten Weltkrieg gesungen wurde. Für Roya Nika, die Monarchie-Korrespondentin der Tageszeitung The Sun, war das der zentrale Satz in der Rede der Queen.
She ended with that wonderful line, we will meet again.
Sie schloss mit dieser wunderbaren Liedzeile We'll Meet Again von Vera Lynn aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Queen wollte, dass ihre Worte im Mittelpunkt stehen. Das war sehr bewegend, meinte auch Dickie Arbiter, ein langjähriger ehemaliger Pressesprecher der Königin. Das war die Handschrift der Queen selbst. Es war ganz sicher ihre Ansprache. Prinz Philip mag ein wenig beigesteuert haben. Mir haben Leute sofort geschrieben, sie seien zu Tränen gerührt gewesen. Anders als damals schloss die Queen ihre Ansprache, stünden diesmal aber alle Nationen rund um den Erdball in einer gemeinsamen Anstrengung zusammen, mit Hilfe der Wissenschaft und im spontanen Mitempfinden. Wörtlich sagte sie, wir werden siegen und diesmal wird der Sieg allen gehören.
Friedbert Meurer berichtete. Und inzwischen wurde aus London bekannt, dass Regierungschef Johnson ins Krankenhaus eingewiesen wurde mit Corona-typischen Symptomen, wie es hieß. Der Deutschlandfunk, das war der Tag, 23.18 Uhr. Erst durften sie ja überhaupt nicht mehr einreisen. Bundesinnenminister Seehofer sperrte die Grenzen für die ausländischen Erntehelfer, die Jahr aus, Jahr ein in der deutschen Landwirtschaft dafür sorgen, dass geerntet und gepflanzt werden kann. Das traf die Bauern hart. Mittlerweile hat Seehofer auf die Bedenken reagiert. Die Helfer können kommen, allerdings nur mit dem Flugzeug. Jochen Hilgers berichtet.
Unter einer eigenen Website können Landwirte bei Eurowings ihren konkreten Bedarf an Sitzplätzen, den Anflug- und Ankunftsorten mitteilen. Dann werden die Sonderflüge zusammengestellt. Bundesinnenminister Horst Seehofer und die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatten sich kürzlich verständigt, die Einreisegenehmigungen für 40.000 Saisonarbeitskräfte für April und Mai zu erteilen. Dabei gelten strenge Gesundheitsvorgaben, die auch nur die Möglichkeit der Fluganreise zulassen. Bus- und Bahnreisen sind nämlich verboten. Bei der Einreise werden die Erntehelfer einem Gesundheitscheck unterzogen. Dann werden sie von ihren Arbeitgebern abgeholt. In den jeweiligen Betrieben müssen sie die ersten 14 Tage von den übrigen Mitarbeitern getrennt wohnen und arbeiten. Das Betriebsgelände dürfen sie nicht verlassen. Für Eurowings bietet die Aktion den Vorteil, zumindest einen kleinen Teil der ansonsten weitgehend stillgelegten Flotte einzusetzen.
Zur Eingrenzung der Corona-Pandemie haben Regierungen in Europa teils zu Maßnahmen gegriffen, die stark in Freiheitsrechte eingreifen. Dazu gehören zum Beispiel die Versammlungsfreiheit, die körperliche Unversehrtheit, die Religionsfreiheit, um nur einige zu nennen. An die Unversehrtheit der Wohnung, da wagt sich indessen die österreichische Regierung. Zur Abwehr von Ansteckungsgefahren kann diese nämlich aufgehoben werden. Über den Widerstand dagegen berichtet Clemens Fehrenkotte aus Wien.
Bis Ostermontag sind Treffen in geschlossenen Räumen mit mehr als 5 Menschen, die nicht dem Haushalt angehören, verboten. Dies sieht ein neuer Erlass des österreichischen Gesundheitsministeriums vor. Damit sollten gerade zu Ostern größere Zusammenkünfte daheim vermieden werden, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einer schriftlichen Mitteilung. Angesichts der bevorstehenden Osterfeiertage sei es notwendig geworden, diese Einschränkung vorzunehmen. Zudem erhalte die Polizei damit eine rechtliche Handhabe, um gegen sogenannte Corona-Partys vorzugehen. Der neue Erlass stieß binnen kurzer Zeit auf heftige Kritik aus Politik und Justiz. Die liberalen Neos bezeichneten den Vorstoß als nicht hinnehmbar. Man wolle nicht in einem Land leben, in dem der Gesundheitsminister per Erlass vorschreiben könne, wie viele Personen in der eigenen Wohnung sein dürften und die Polizei klingeln dürfte, um das zu kontrollieren. Der Fraktionschef der rechten FPÖ, Herbert Kickl, sprach von einem Erlass, Zitat, im Geiste der Blockwart-Mentalität.
Die spanische Bevölkerung leidet besonders an der und unter den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Die Beschränkungen im öffentlichen Leben und in der Wirtschaft sind extrem. Nur noch die wirklich notwendigen Arbeiten dürfen verrichtet werden. Aus dem Haus gehen darf nur, wer einen wirklich wichtigen Grund hat. Heute, da sah die spanische Regierung zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass die Maßnahmen wirken, auch wenn noch immer Menschen sterben. Oliver Neuroth.
674 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind in Spanien in den vergangenen 24 Stunden gestorben. Das ist die niedrigste Zahl von 9 Todesopfern der vergangenen 8 Tage. Die spanischen Behörden berichten von insgesamt 12.400 Corona-Toten und mehr als 130.000 Infizierten. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Krise ruft Spaniens Ministerpräsident Sanchez Europa zur Solidarität auf. Er sieht die EU in einer so wörtlich kritischen Situation und verlangt in einem Gastbeitrag für die FAZ und 9 andere europäische Zeitungen die Vergemeinschaftung von Schulden, sogenannte Corona-Bonds. Ein Streitthema in der EU. Deutschland lehnt eine Vergemeinschaftung von Schulden bisher strikt ab. Am Dienstag beraten die Finanzminister der Europäischen Union in einer Videoschalte über die aktuelle Lage. Um ein Scheitern der EU zu verhindern, müsse ein neuer Marshallplan her, fordert der spanische Regierungschef. Der Marshallplan war ein milliardenschweres Hilfsprogramm der USA, mit dem Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Beine kam. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht sich in der Welt am Sonntag ebenfalls für einen neuen Marshallplan aus. Das Geld dafür soll nach ihren Worten aus dem EU-Haushalt kommen, für den sie massive neue Investitionen fordert.
Und während Spanien zu einem Hotspot in der Corona-Pandemie wurde, sieht man das Ganze im Norden Europas noch entspannt. Zwar gibt es zum Beispiel in Schweden bereits Anti-Corona-Maßnahmen, doch von einem Shutdown etwa wie in Italien oder in Spanien, da sind die Schweden noch weit entfernt. Über den schwedischen Sonderweg berichtet Carsten Schmiester.
Schweden hält noch am Sonderweg im Kampf gegen die Corona-Ausbreitung fest. Es gibt nur 2 richtige Verbote. Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern und Besuche in alten Wohnheimen. Ansonsten Empfehlungen. Bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben, möglichst im Homeoffice arbeiten, Abstand halten, Risikogruppen meiden. Viele halten sich dran. Gleichzeitig waren bis zum Beginn der Osterferien die 9-jährigen Grundschulen offen, Kitas auch, Restaurants, Läden und Fitnessclubs sind es weiterhin. Doch die Zahl der Infizierten steigt, liegt aktuell bei knapp 7.000, die der Toten bei etwa 400. Das staatliche Gesundheitssystem ist an der Belastungsgrenze und immer mehr Experten verlangen schärfere Schutzmaßnahmen. Aus diesem Grund will die rot-grüne Minderheitsregierung Sondervollmachten für kurzfristig erlassene Beschränkungen der Versammlungsfreiheit, für Zwangsschließungen von Geschäften oder Restaurants oder für Einschränkungen im Bus-, Bahn- oder Flugverkehr. Die Opposition im Parlament dürfte dem zustimmen, wenn sie ein Mitspracherecht bekommt. Und das könnte dann der Anfang vom Ende des entspannten schwedischen Weges sein.
In Istanbul ist Helene Böllig beigesetzt worden. Die 28-Jährige ist Mitglied der populären türkischen Folkrock-Band Grup Yorum. Böllig hat ihren 288-tägigen Hungerstreik, der ein Protest gegen die Regierung Erdogan war, nicht überlebt. Trotz Beschränkungen wegen Corona kamen zur Beerdigung mehrere hundert Menschen, aber auch die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas.
Wenn ich sterbe, bin ich zum Partisanen geworden. Du sollst mich dann mit deinen Händen in der Erde begraben. Was die türkische Folk-Rockband Gruppe Yorum hier singt, ist ein altbekanntes Lied der kommunistischen und sozialdemokratischen Bewegungen. Für die Sängerin Helin Bölek ist das Lied zur Realität geworden. Die 28-Jährige hungerte sich 288 Tage lang zu Tode, als Zeichen des Widerstandes gegen die Unterdrückung, die Gruppe Yorum seit Gründung der Band vor 35 Jahren in der Türkei erfährt. Helin Bölek ist unsterblich, skandieren hunderte Anhänger der Musikband auf Helins Beerdigung. Es ist ein grauer Apriltag in Istanbul. Die meisten Trauernden tragen Mundschutz, wie von Staatspräsident Erdogan als Corona-Maßnahme am Abend zuvor für das ganze Land angeordnet. Die Masken schützen an diesem Tag aber nicht nur vor dem neuartigen Virus, sondern auch vor dem Tränengas, das die Polizei immer wieder auf die Beerdigungsgäste abfeuert. Auch die Deutsch-Türkin Seher unterstützt Gruppe Yorum. Ich war an Helins Seite, als sie starb. Wir lassen sie nicht allein. Die Polizei ist hierher gekommen und schießt mit Gas auf die, die Abschied nehmen wollen. Sie glauben, uns Angst machen zu können. Mit jeder weiteren Ladung Gas und auch Wasser, in das Reizmittel gemischt ist, reagieren die Anhänger von Gruppe Yorum noch trotziger als zuvor. Sie reißen Zeige und Mittelfinger zum Siegeszeichen in die Höhe. Es scheint, als fühlen sich beide Seiten in ihren Rollen ganz wohl. Der Staat will im Kampf gegen die Linken seine Stärke demonstrieren. Die Linken feiern jeden Schuss als Bestätigung dafür, dass ihr Widerstand notwendig ist. Seher ist dafür extra vor 3 Jahren aus Deutschland in die Türkei gezogen. Ich bin hier, weil ich glaube, dass Gruppe Yorum auf dieser Welt eine sehr wichtige Mission hat, gegen Imperialismus und Faschismus. Ich habe mich Gruppe Yorum angeschlossen, weil ich weiß, dass die Band die Stimme von Millionen ist. Gruppe Yorum wurde von Istanbuler Studenten als Gegenbewegung zur Militärregierung der 80er Jahre gegründet. Der türkische Staat wirft den Musikern vor allem vor, die verbotene Partei DHKPC zu unterstützen. Tatsächlich steht Gruppe Yorum der marxistisch-leninistischen Partei nahe. Doch die Gruppe hat weitaus mehr Anhänger und gehört zu den beliebtesten türkischen Bands. Zwar wurde Helin selbst vor ein paar Monaten freigelassen, doch sie fastete weiter bis zum Ende. Demonstrieren ist verboten. Am Rande der Beerdigung kam es deswegen zu Verhaftungen. Theoretisch hätte der türkische Staat diese auch mit Corona begründen können. Denn die Demonstrierenden hielten nicht den angeordneten Sicherheitsabstand von 1 bis 2 Metern ein. Doch die Polizei ging aus altbekannten Gründen gegen sie vor. Das zeigt, auch in Tagen von Corona scheint es dem türkischen Staat wichtiger, die nach seinem Verständnis linken Bazillen zu bekämpfen, als das neuartige Virus. Während Polizei und Demonstrierende Katz und Maus spielten, wurde Helin Bölek beigesetzt. Nur der engste Familienkreis war zugelassen. Sie wollte, dass ihre Stimme gehört wird. Jetzt ist sie tot.
Marion Sendker berichtete, und damit Zeit für den Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen.
Wie lange werden Corona-Maßnahmen wie Kontaktverbote und der Shutdown von Restaurants, Geschäften oder Kultureinrichtungen noch anhalten? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Kommentatoren. In kleinen Portionen serviert die Bundesregierung seit Wochen ein Potpourri von Entscheidungen mit wechselnden Botschaften, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Unerträglich aber ist, was der Zickzackkurs verdeckt. Mit jeder Woche wächst der Druck, in Not geratene Unternehmen nicht untergehen zu lassen, ebenso wie die Kunst, den Sport, soziale Einrichtungen oder Menschen, die die Einsamkeit nicht mehr ertragen. Auch die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle fordert eine offene und ehrliche Debatte über die sogenannte Exit-Strategie. Es dürfe nicht sein, dass zum Beispiel die Frage, wann die Schulen wieder öffnen, genauso chaotisch föderal entschieden wird wie ihre Schließung. Das Vertrauen in die Einsicht der Menschen sollte größer sein als Kontrollwahn und Gängelei, mahnen die westfälischen Nachrichten aus Münster und stellen das Vorgehen der Behörden in Frage. Ob es zielführend ist, permanent mit Bußgeld zu drohen, kleine Zufallsgrüppchen mit dem Finger abzuzählen oder Abstände zwischen 2 Personen zu messen, erscheint fraglich. Die Neue Osnabrücker Zeitung kritisiert, dass durch die Corona-Pandemie viele andere wichtige Themen in den Hintergrund geraten, die Flüchtlingskrise zum Beispiel. Nur weil kein Fokus auf die dramatischen Lebensumstände in Flüchtlingsunterkünften oder auf das Sterben auf dem Mittelmeer gelegt wird, sind die Probleme nicht weg. Und nun zu einem anderen Thema. Keir Starmer ist der neue Chef der britischen Labour-Partei. Labour kehrt nach Jahren, in denen das Erbe des einstigen Premierministers und Labour-Vorsitzenden Tony Blair zerdeppert wurde und aus dem Gedächtnis der Partei gelöscht werden sollte, zur Vernunft zurück, kommentiert das Straubinger Tagblatt. Auch die Stuttgarter Zeitung meint, nun hat die Opposition wieder eine Stimme, die durch Sachlichkeit und ruhige Professionalität besticht. Die Westdeutsche Zeitung aus Wuppertal blickt kritisch nach Großbritannien. Eigentlich kann es keinen mieseren Start für einen neuen Parteichef geben. Labour ist heillos zerstritten und hat unter der Ägide des irrlichternden Jeremy Corbyn jeglichen Anspruch einer wirkungsvollen Opposition verspielt. Die Frankfurter Rundschau spricht im Zusammenhang mit der neuen Personalie von Glück. Will die alte Partei das 21. Jahrhundert mitbestimmen, braucht sie den kühlen Verstand eines Intellektuellen, das Fingerspitzengefühl eines erfahrenen Juristen, das heiße Herz eines Menschenfreundes, das Bauchgefühl eines Mannes aus dem Volk und den ehrlichen Drang zur Erneuerung. Das alles hat Starmer.
Die Presseschau von Alexandra Eul, präsentiert heute von Christoph Wittelsbürger. Soweit unsere Sendung. Das war der Tag. Ich bin Jochen Fischer.